Makroskop-Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen, mein Name ist Franziska Walser und mir gegenüber sitzt Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Wir treffen uns hier einmal pro Monat zum Austausch über die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Klaus, wir zeichnen ja, ist kein Witz, am 11.11. um 11 Uhr auf. Du hast keine rote Nase, ich nehme an, du bist kein Karnevalist.
Held, ich kann mich zurückhalten, der Spaß. Ich beobachte das gerne, das wilde Treiben, bin aber nicht unbedingt mittendrin.
Und Friedrich Merz hat heute Geburtstag, lustiger Zufall.
Da wird der Spaß sicherlich auch, da werden die Korken knallen, so.
Die Schlagzeile des Monats.
Die Aktivrente ist eine Mogelpackung, so titelte die Welt vergangene Woche. Es geht um das Aktivrentengesetz, das diese Woche im Bundestag beraten wird. Der Plan ist ja, dass Rentnerinnen und Rentner über die Regelaltersgrenze hinaus angestellt arbeiten sollen und dürfen. Und die bekommen dann ab Januar 2026 einen Steuerfreibetrag von bis zu 24.000 Euro im Jahr. Das soll längeres Arbeiten attraktiver machen. Was hältst du denn von der Idee, Klaus?
Ja, prinzipiell ist der Ansatz, eben die Menschen länger in Arbeit zu halten, richtig. Also wir sind gesünder, wir werden älter und wir können uns ein längeres Arbeitsleben auch häufig vorstellen. Dazu kommt, dass wir mit der Demografie eine Belastung im Arbeitsmarkt haben, die uns in den nächsten Jahren Sorge bereitet, weil uns schlicht die Arbeitskräfte ausgehen. Insofern ist jeder Impuls, der da zusätzliche Arbeit schafft, ein guter. Und die Aktivrente ist ein Konzept, über das man aber dann diskutieren muss, ob das geeignet ist.
Genau, weil die Frage ist ja, also wir brauchen diese Impulse, aber ist es denn ein Impuls oder ist es eben eine Mogelpackung? Also es gibt ja zum Beispiel die Kritik, dass ja Abgaben für Sozialversicherungen anfallen. Das heißt, es sind dann unter Umständen eben gar nicht diese 24.000 Euro. Also ist es denn attraktiv genug ausgestaltet?
Ach, das ist schon ein ganz guter Anreiz, länger im Erwerbsleben zu bleiben. Vor allen Dingen für diejenigen, die das ohnehin schon vorhaben, ist das sicherlich nochmal ein Schubs zu sagen, ja, dann mache ich es wirklich. Denn die Mitnahmeeffekte bei dieser Maßnahme sind eigentlich relativ hoch. Ich habe mir extra nochmal die Studien rausgesucht. Da gibt es Berechnungen vom IW Köln, aber auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die eben davon ausgehen, dass es eine relativ teure Maßnahme ist, bei relativ wenig zusätzlicher Arbeit. Mhm. Und das ist etwas, was kritisiert wird.
Okay, also es könnte für Menschen schon attraktiv sein. Die Frage ist, steht da Kosten und Nutzen im Verhältnis letztendlich?
Genau, am Ende, also das IW Köln beispielsweise rechnet damit, dass das knapp 3 Milliarden Euro pro Jahr kostet. Das ist schon relativ viel. Und dafür wird davon ausgegangen, dass man nicht ganz 75.000 Menschen zusätzlich in Arbeit holt. Das ist ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, wo man zumindest ein Fragezeichen machen kann.
Zumal ja auch Gruppen ausgeschlossen sind, ne? Also selbstständige Freiberufler sind da zum Beispiel gar nicht drin. Das heißt, das Potenzial, aus dem man da schöpft, ist ja gar nicht das ganze Potenzial, ja, der Erwerbstätigen.
Genau, da gibt es so ein paar Punkte, wo man dran arbeiten kann. Aber wie gesagt, der generelle Impuls zu sagen, wir wollen die Menschen länger in Arbeit halten, wir wollen das über Anreize lösen, eben nicht die Rente mit 67 noch weiter hinauszögern. Das ist etwas, was vielleicht ganz gut in die Zeit passt, weil wir müssen ja auch darüber nachdenken, ob man bestimmte Mehrheiten überhaupt organisiert bekommt. Und mittlerweile ist eben die Generation der älteren Menschen so groß geworden, dass sie auch eine gewisse, sagen wir mal, gewissen politischen Einfluss haben. Und das ist etwas, was man dabei auch mit bedenken muss. Mhm,
dass es einfach für eine große Wählerklientel ein Angebot ist, sozusagen. Genau. Anders als jetzt Kita-Plätze.
Oder ja, so. Genau. Ja,
okay. Und Merz macht's ja vor. Wie gesagt, 70. Geburtstag heute.
Das sollte man sich merken.
Ende Oktober war Startschuss für die Hightech-Agenda Deutschland. Deutschland soll bei den Schlüsseltechnologien wieder Weltspitze werden. Also ein Land, das man sich merken sollte. Klaus, wie will Forschungsministerin Dorothee Bär das erreichen?
Ja, das Forschungsministerium hat hier diese Hightech-Agenda vorgelegt und gesagt, es gibt Schlüsseltechnologien, in denen wir stark sein wollen. Das ist beispielsweise die Biotechnologie. Und das sind dann sehr klar umrissene Technologiegebiete, in denen man konzentriert dafür sorgen möchte, dass viel geforscht wird. Das ist das eine. Dass aber eben auch viel gegründet wird. Das ist das zweite, nämlich aus diesen Forschungsergebnissen dann auch Geschäftsmodelle zu bauen. Und das ist der Antritt dieser Hightech-Agenda. Ich finde das einen sehr guten Antritt, weil wir genau so etwas in den letzten Jahren eigentlich nicht hatten. Also zu sagen, wir gehen hier sehr gezielt in bestimmte Dinge hinein, versuchen auch die Förderinstrumente, die uns hier zur Verfügung stehen, so zu streamlinen, dass sie eben auch Dinge möglich machen. Also das ist schon ein guter Antritt. es ist jetzt eine Agenda und diese Agenda muss dann auch immer umgesetzt werden, beziehungsweise mit Leben gefüllt werden. Und ich glaube, da ist jetzt die große Herausforderung, das entsprechend auch umzusetzen.
Okay, also der Plan ist, wir verzetteln uns nicht mehr, sondern wir legen Fokus auf, zum Beispiel eben, du hast es gesagt, Biotechnologie, grüne Energie ist auch dabei, grüne Mobilität, also sind 6 Bereiche insgesamt. Und was genau passiert da? Also was kriegen diese 6 Bereiche, was sozusagen davor auf viele, viele verteilt war?
Ja, man möchte dort Leuchtturmprojekte starten, also sowohl in der Forschung eben die Mittel doch stärker konzentrieren und eben bestimmte größere Projekte in den Fokus rücken, aber auch Leuchtturmprojekte im Bereich der Gründung schaffen, also dass man im Grunde genommen Vorbilder schafft, wo eben gezeigt wird, dass eben auch eine Kommerzialisierung möglich ist. Und das gibt unterschiedliche Förderinstrumente, die dafür zur Verfügung stehen. Zum Beispiel gibt es Exist, das ist ein Programm, was die Gründung fördert. Und dieses Programm soll entsprechend umgestaltet werden, dass es sehr viel mehr noch in diesen Schlüsseltechnologien, so sagt man, eben Wirkung entfalten kann. Das ist ein Weg. Das zweite ist, man überlegt, wie man natürlich auch Fachkräfte für diese Bereiche gezielt anwerben kann. Da gibt es diese 1000 Köpfe, wo man gesagt hat, man möchte eben gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA abwerben. Das ist ein Weg, um Spitzenforschung ins Land zu holen. Es gibt einen Weg, wo gesagt wird, wir möchten gezielt bürokratische Hürden für die Gründung abbauen. Also es gibt da unterschiedliche Elemente, die in dieser Agenda, in dieser Strategie formuliert sind, die jetzt eben durch exerziert werden müssen und mit Leben gefüllt werden müssen.
Machen wir es nochmal ein bisschen konkreter. Also im Bereich Biotechnologie, da ist ja die Entwicklung der Medizin von morgen. Stärken ist da mit drin, habe ich auf der Webseite gelesen vom Forschungsministerium. Was wäre denn da ein Beispiel? Also was könnte da wirklich für die Branche durch die Hightech-Agenda kommen?
Ja, wir haben ein ganz starkes Forschungsgebiet, das sind die Gen- und Zelltherapien, wo man auch schon in der letzten Legislaturperiode in Berlin ein nationales Zentrum für Gen- und Zelltherapien aufgesetzt hat und wo man gesagt hat, man möchte eben hier eine Spitzentechnologie am Standort entwickeln und die Forschung daran fördern. Und da kann man sich dann unterschiedliche andere Bereiche auch überlegen. Beispielsweise gibt es die Radiologie, alles das, was damit auch an Medikamenten und Therapien entwickelt wird. Da sehen wir auch ganz viel Dynamik und es lohnt sich da immer mal reinzugucken, in welchen Bereichen passiert hier gerade viel. RNA, mRNA, das sind Dinge, die viel Potenzial haben, die eben im Bereich der personalisierten Medizin große Sprünge medizinisch zulassen und dann eben aber auch für den Standort mit sich bringen.
Also könnte ein Boost sein für die Innovation in der Pharma-Branche?
Absolut, ja? Absolut. Man hat ja immer so ein bisschen den Traum, dass man in Berlin so das Boston an der Spree organisiert bekommt, dass man so im Prinzip diesen Biotechnologie-Cluster, der sich dann Boston gebildet hat, eben auch kopieren kann. Ob das am Ende von der Größe her gelingt, das muss man dann abwarten. Die USA haben verschiedene andere Vorteile, die man nicht so einfach kopiert bekommt. Die USA sind einfach viel, viel größer. Aber trotzdem sollte man diesen Versuch unternehmen, Spitze zu sein. Und das finde ich prinzipiell positiv.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Bis zu jeder zweite Euro aus dem 500 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität könnte für andere Zwecke eingesetzt werden als ursprünglich geplant. Das hat die FAZ diese Woche gemeldet und beruft sich dabei auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Klaus, was steckt denn hinter dieser Meldung?
Ja, wir haben ja ein großes Schuldenpaket beschlossen, also für die Infrastruktur, aber auch für die Verteidigung. Und daraus werden unterschiedliche Dinge bedient. Das Geld soll einerseits den Ländern zur Verfügung gestellt werden zu 100 Milliarden. Dann soll der sogenannte Klima- und Transformationsfonds aufgefüllt werden mit zusätzlichem Geld, auch 100 Milliarden Euro. Und dann bleiben noch ungefähr 300 Milliarden Euro übrig für den Bundeshaushalt, um Infrastrukturinvestitionen oder Investitionen insgesamt zu stärken. Der Vorwurf ist, dass man sich hier zu laxe Regeln gegeben hat.
Ja, also
hat.
Zweckentfremdung ist ja der genau. Vorwurf letztendlich. Ne?
Am Ende wird gesagt, ja, wir haben hier zwar jetzt zusätzlich Schulden aufgenommen, aber ihr nutzt das Geld, um irgendwas anderes zu tun, nämlich irgendwelche konsumtiven Ausgaben, die Rente zu finanzieren, die Mütterrente zum Beispiel oder anderes. Das ist tatsächlich nicht ganz falsch, weil die Definition, was sind zusätzliche Investitionen, so gewählt wurden, dass man dadurch einen gewissen Haushaltsspielraum bekommen hat. Man sagt, zusätzlich ist alles, was über 10% Anteil am Bundeshaushalt für Investitionen ist. Und wir hatten jetzt vor diesem Schuldenpaket schon 12% der Ausgaben im Bundeshaushalt, die für Investitionen aufgewendet wurden. Das heißt, man hat so 2% des Haushaltes schon so als Spielgeld beiseite gelegt und hat damit Dinge finanzieren können, die man ansonsten nicht finanziert hätte bekommen. Also das ist der Vorwurf, dass man da Dinge verschiebt. Das Zweite, wo man auch wenig Handhabe hat, ist diese Transfergeschichte an die Länder, also diese 100 Milliarden. Was passiert damit eigentlich? Da hat der Bund überhaupt gar keine Handhabe, keinen Blick drauf. Und auch da ist so die Befürchtung groß, naja, das nutzen die Länder, um alles Mögliche zu finanzieren, nur eben nicht die kommunale Infrastruktur, die eben häufig nicht mehr ganz so in Ordnung ist.
Genau, weil die sind ja chronisch klamm, ne? Und letztendlich, man kann gar nicht nachvollziehen, wird da eine neue Schultoilette gebaut oder wird ein bestehendes Schuldenloch gestopft?
Genau, das ist tatsächlich etwas schwerer nachzuvollziehen. Nichtsdestotrotz, ich muss da positiv bleiben, weil dieser Investitionsbedarf halt riesig ist. Aha. Und wenn wir den nicht in den Griff kriegen, dann werden wir in den nächsten 10 Jahren wirklich andere Probleme noch vor uns haben. Das geht dann weit über ein Schlagloch in der Straße hinaus. Da geht's dann schon an die Grundfesten der Demokratie. Insofern denke ich, dass dieser Druck, da wirklich auch zu handeln, so groß ist, dass man das dann am Ende tatsächlich auch tut. Nichtsdestotrotz ist die Versuchung natürlich immer da, kurzfristig
Klar,
mal was zu lösen.
Klar, dann liegt jetzt ein Riesengeldberg, ne?
Ja, genau. Und das Zweite ist, in der Verteidigung hat man Ähnliches gemacht. Also man sagt, zusätzlich ist all das, was 1% der Wirtschaftsleistung übersteigt. Und wir haben halt vor dieser Regel auch schon 1,5% für Verteidigung ausgegeben. Also auch da geht es so ein bisschen um die Frage, wie viel Spielraum holt man sich da in die eigentliche, in den übrigen Haushalt hinein. Und auch da kann ich nachvollziehen, dass dann gesagt wird, so war es dann doch nicht gemeint. Aber man hat sich die Regeln gegeben, als das so beschlossen wurde. Auch da haben die Grünen mitgestimmt. Also insofern sind da alle irgendwie mit dabei. Ne?
Okay, aber du würdest sagen, also jetzt um es nochmal irgendwie ein Fazit zu ziehen, also 2-3% hin oder her. Das meiste von diesem Rieseninvestitionspaket wird schon da ankommen, wo es gebraucht wird. Und der Rest macht halt jetzt den Haushalt, der ja diese Woche zugemacht werden muss, für 2026 ein bisschen komfortabler.
Ja, genau. Also ich würde schon das Fazit unterm Strich ziehen. Wir haben hier schon einen Großteil an zusätzlicher Infrastrukturinvestitionen und ich gehe auch davon aus, dass da nicht zu große Kreativität herrscht, was eine Investition ist und was nicht.
Klingt kurios, ist aber so.
Klaus, ich würde an der Stelle mal eine Anekdote aus meinem Alltag erzählen. Und zwar war ich vor 2 Jahren auf einem Yoga-Retreat in Brandenburg. Es war Black Friday, war mir aber nicht bewusst. Ich total entschleunigt, selig im Funkloch. Und dann sehe ich, dass alle an ihren Handys hängen, weil sie nämlich hektisch am Online-Shoppen sind. Klaus, kann es sein, dass Schnäppchen an so ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis appellieren und nicht mal Yogis sind immun dagegen?
Ja, es ist tatsächlich mittlerweile sogar wissenschaftlich untersucht, was an so einem Black Friday passiert mit den Menschen, mit der Psyche. Es gibt da den Begriff Fear of Missing Out, also dass man irgendwas denkt zu verpassen und deshalb, dass man da einfach sehr hinterher ist zu gucken, was gibt es denn überhaupt an Schnäppchen? Und dann haben die Wissenschaftler eben herausgefunden, es geht dann halt vor allen Dingen Impulskäufe, die damit angereizt werden. Also Menschen sind dann eben auf den Plattformen unterwegs, sehen, dass die Uhr runterläuft und denken, okay, ich muss jetzt was kaufen. Und das heißt, die Kaufneigung steigert sich mit diesem Black Friday. Also die Häufigkeit, dass tatsächlich gekauft wird, wenn jemand auf einer Website unterwegs ist, ist höher. Es wird auch mehr umgesetzt an diesem einen Tag. Also das macht schon was mit den Menschen.
Ist es denn wirklich ein Black Friday im Sinne von, da werden dann auch schwarze Zahlen geschrieben, dauerhaft? Oder ist es mehr, ich kaufe halt meine Weihnachtsgeschenke dann schon am Black Friday? Also ist es einfach nur eine Verschiebung von Konsum letztendlich dann dahin?
Ja, also auch dazu gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass es an dem Tag schon enormes Umsatzplus gibt. Also da steigen die Umsätze schon sehr, sehr stark. Allerdings, dieser Effekt ist nicht besonders von Dauer, ne? Also es wird in eben Konsum vorgezogen. Also Menschen kaufen früher etwas oder kaufen etwas, was sie vorher nicht gekauft haben, weil sie darauf gewartet haben, dass diese Rabatte kommen. Und dieses Umsatzplus, das, wenn man das über eine längere Zeit betrachtet, nivelliert sich dann schon wieder ziemlich raus. Es ist aber eine Verschiebung innerhalb des Handels. Also vor allen Dingen der Online-Handel profitiert sehr stark von diesem Black Friday. Ist ja auch natürlich, da kann man viel besser diese Kaufimpulse
bedienen. Diese Anreize setzen, ne? Ja. Hier ist der Rabattcode und so.
Genau.
Ja.
Und man lässt eine Uhr runterlaufen und, und. Also das gibt es da viel, oder kann man viel besser machen. Der stationäre Einzelhandel hat da gar nicht so viel von. Und die sind da eher die Leidtragenden. Es geht also so ein bisschen um auch eine Umverteilung innerhalb des Handels, was da mit diesen großen Rabatten dann oder zumindest mit den scheinbaren Rabatten betrieben wird.
Und bist du immun, so als Wirtschaftswissenschaftler mit dem totalen Durchblick? Kannst du dich locker machen, ne?
Überhaupt nicht. Ich bin genauso menschlich wie alle anderen auch. Ich sehe dann halt Dinge und Konsum gibt ja auch eine gewisse Befriedigung und dann klickt man halt, wenn man etwas sieht, was man in dem Augenblick denkt, haben zu müssen.
Okay, beruhigend. Das waren die Makroskop Shorts mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Danke für das gute Gespräch, Klaus.
Danke dir.
Wir hören uns im Dezember wieder. Dazwischen sprichst du mit meinem Kollegen Philipp Eins über ein Thema, was ein bisschen mehr Tiefe braucht. Und zwar worüber?
Ja, wir sprechen über Gründungsfinanzierung. Das passt ganz gut zu der von uns besprochenen Hightech-Agenda. Da geht es nämlich um die Frage, wie gut können sich Unternehmen hier in Deutschland eigentlich finanzieren, wenn sie sich neu gründen? Und wir wollen das international in Vergleich setzen, gucken, was sind so die Stärken und Schwächen des Standorts und eben schauen, wie sich das empirisch in den letzten 10 Jahren dargestellt hat.
Diesen Podcast und alle anderen Folgen von Makroskop finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis bald.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.